Diskussion, würde ich sagen.
Ist die Frage. Oder, es sei denn, die Menschen möchten eine kurze Pause, weil ich auch einige zur Toilette abgehen sehe.
Ja, wir können natürlich.
Soll euch überlassen sein, ob wir. Oder direkt weiter, wie ihr wollt.
Jo. Ja, okay, dann gehen wir direkt.
Genau. Nun sehe ich euch sogar auch besser, dank dem.
Ja.
Mhm. Woran wird das festgemacht? Was ist rechts außen und was liegt dazwischen? Mhm.
Sammeln wir vielleicht ein paar Fragen, oder? Also wenn nicht viel ist, gehe ich direkt drauf ein. Also das ist jetzt vom Auftreten her. Also erstmal, die Parteien können offensichtlich nicht alle untereinander. Es gibt diese drei Pole, es gibt die NPD und die Goldene Morgenröte, mit denen die anderen nicht wollen, weil die sagen, die sind zu krass im Auftreten, gewaltaffin, stiefelfaschistisch. Es gibt aber auch zwischen den anderen, also sozusagen, die, die am nächsten an den Konservativen dran sind, weil der Hauptblock, die britischen Konservativen, sind diese, ach ja, den Namen habe ich nicht gesagt, die nennen sich Europa der Reformer. Das sind die britischen Tories mit der AfD. Die sind natürlich offiziell konservativ, weil der größte Brocken die britischen Konservativen sind. Die werden jetzt wiederum sagen, Kräfte wie der Front National, die stehen doch außerhalb des Verfassungsbogens. Also für diese Parteien ist es ja oft so, dass wenn man ihnen vorwirft, dass sie autoritäre Tendenzen haben, dass sie antidemokratische Tendenzen haben, dass sie vielleicht sogar in den Fußstapfen des Faschismus stehen, dann ist es für sie ja immer gut, auf andere zu verweisen, die sozusagen noch rechter stehen. Und daran kann man es ein bisschen festmachen, weil der Front National wird sagen, rechts von uns, ja, natürlich gibt es da noch Leute, was ja beweist, dass wir nicht die Rechtsextremen sind. Rechts von uns ist die deutsche NPD, das sagen sie. Rechts von uns ist Jobbik in Ungarn, weil die auch paramilitärisch auftreten. Und rechts von uns ist Goldene Morgenröte in Griechenland. Das sagt Marine Le Pen. Also vor den Europaparlamentswahlen im Frühjahr 2014 hat er gesagt, mit denen würden wir nie koalieren oder keine Fraktion bilden. Jobbik in Ungarn, Goldene Morgenröte in Griechenland, NPD in Deutschland. Also da sagt sie, die sind rechts von uns und die sind krasser als wir sozusagen. Nigel Farage tut dasselbe mit Marine Le Pen. Wobei er nicht unbedingt sagt, das ist, weil sie eine böse Rassistin ist, sondern er wird sagen, die Leute, die sind so fundamentalistisch in ihrem Herangehen, dass sie keine institutionellen Machtpositionen übernehmen können, dass sie nicht regierungsfähig sind, dass sie keine Verantwortung übernehmen können, weil sie Ideologie vor Realpolitik stellen. Marine Le Pen sagt nicht, Nigel Farage steht rechts von mir. Sie sagt eher, das ist ein falscher 50er und er meint es nicht ernst. Und, ich meine, was stimmt, das ist ein ehemaliger Börsenspekulant, was sein Hauptberuf war. Das war sein Beruf, bevor er Berufspolitiker wurde. Daran kann man es ein bisschen festmachen, welche Kraft sich jetzt von der jeweils nächststehenden abgrenzt, und zu sagen, die sind doch rechts von uns. Aber es gibt da tatsächlich Unterschiede. Ich würde sagen, es gibt zwei. Es gibt die im wirtschaftspolitischen Diskurs, woran ja das Bündnis oder die Bündnisfähigkeit mit den Konservativen auch dranhängt, weil die Konservativen sich jetzt nicht einlassen würden auf ein Bündnis mit denen, die stark auf soziale Demagogie treffen. Und es gibt eine zweite Dimension, die ich bisher noch nicht so erwähnte. Das ist die Frage, wie stark man solche Elemente wie zum Beispiel den Antisemitismus einsetzt. Also Konsens unter allen Parteien ist, dass sie Anti-Einwanderungspolitik betreiben. Das ist was, was diesen Parteien ein Profil verleiht, was sie aber noch nicht so stark abgrenzt von den übrigen politischen Kräften, weil es eben Anti-Einwanderungspolitik oder zumindest Politik, die auf Einwanderungsreduzierung abzielt, auch bei anderen Parteien, insbesondere bei Konservativen, gibt. Der Antisemitismus weist diese Besonderheit auf. Es ist auch ein Rassismus natürlich, es ist eine Rassenideologie, aber er liefert den Kräften, die ihn einsetzen als politisches Instrument, eine vermeintliche Welterklärung durch das Element, das ihm eingeschrieben ist, der Verschwörungstheorie. Also über Antisemitismus in Frankreich kommt aus historischen Gründen hinzu, was in Deutschland nicht so eine starke Rolle spielt, das Verschwörungsdenken über Freimaurer und freimaurerische Strukturen und freimaurerischen Einfluss, also über Verschwörungsideologeme, die entweder auf jüdische Interessen projiziert werden oder auf freimaurerische oder andere Lobbys, wie Jean-Marie Le Pen immer sagte, da leiten die sich eine Welterklärung ab. Und das steht dann natürlich auch im Widerspruch zu konservativer Elitenpolitik, weil diese weltverschwörungstheoretische Erklärung natürlich dazu beiträgt, dass gesagt wird, die konservativen Eliten, die sind aber selber Teil des Schlamassels, weil sie ja selber ihre Macht der Verschwörung verdanken. Das heißt, das ist sozusagen eher was diese Parteien trennt von konservativen Kräften. Und ich denke, daran lassen sich diese Parteien einteilen in ihrer Nähe oder stärkeren Ferne oder schwächeren oder stärkeren Bündnisfähigkeit gegenüber Kräften, die eher im konservativen Mainstream sind. Ich hoffe, dass das Ihre Frage war. Ja.
Gucken wir auf den.
Ja. Ja, ich habe eine Frage dahingehend. Natürlich spielen auch die sozialen Verhältnisse eine Rolle, inwieweit rechte und rechtsextreme Parteien und Bewegungen Einfluss gewinnen. Meine Frage ist aber spezifisch auch darauf gerichtet, ob zum Beispiel in Frankreich das Potenzial der Rechtsextremen meiner Meinung nach höher liegen könnte als in Deutschland, weil es in Frankreich meiner Meinung nach keine Aufarbeitung des Faschismus und der Kollaboration im Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Frankreich gibt sich ein Bild, dass alle im Widerstand gewesen seien, was überhaupt nicht stimmt. Es war eine absolut kleine Minderheit, angefangen bei François Mitterrand, der Kollaborateur war, um dann später die Seiten zu wechseln mit Stalingrad, also was oft passiert ist in Frankreich. Wie schätzt du das ein? Also ich mache mir besonders große Sorgen über Frankreich, weil es ja eben auch ein großes europäisches Land ist, dass diese Unehrlichkeit sozusagen auch mit der eigenen Geschichte umzugehen oder nicht umzugehen, wie schätzt du das ein, welche Rolle das spielt? Nicht nur für Frankreich, sondern auch insgesamt.
Auch für Österreich zum Beispiel.
Österreich zum Beispiel ja auch. Und wie wichtig aus deiner Meinung nach so eine Arbeit auch ist, aufzuklären über den Faschismus, wenn er an die Macht kommt.
Mhm. Und er hatte, glaube ich, hinten noch eine Frage. Sammeln wir die beiden? Also in der Frage stecken schon mehrere drin, aber ich würde trotzdem sagen, dass die Leute, die sich gemeldet haben, erstmal drankommen. Auch damit das nicht, damit das so ein bisschen.
Eine Information vorab. Ich zeichne das die Veranstaltung auf und wer jetzt in der Diskussion meint, er möchte nicht gehört werden, veröffentlicht werden oder möglicherweise auch im Freien Radio Potsdam am Montag nicht gesendet werden, der möge mir das sagen, dass seine Stimme da nicht erscheinen soll. Anschließend möchte ich eine Frage. Du hast beschrieben, dass die verschiedenen rechten Kräfte auf Identitäten sich berufen und da ihre Wählerschaft zusammensammeln. Gibt es dann auch eine Rechte, die sich auf das Projektionsobjekt EU, Europa fokussieren und da ihre Bilder suchen gegen China, gegen Amerika, gegen die Welt? Wir Europäer sind die Größten. Man könnte sich das ja genauso vorstellen, dass man auch eine europäische, westliche, irgendwie weiße, keine Ahnung, Gemeinschaft, meinetwegen auch antisemitisch konnotiert, da als Bild wählt, wo dann dieser ganze, was du beschrieben hast, ja doch also ziemlich albern klingende Hickhack aus den verschiedensten Gründen, der ist gegen den, weil und so weiter und jeder findet Gründe wiederum gegen den anderen, dass es da zu einer Vereinigung, zu einer EU oder europäischen Rechten kommen könnte, unter einem ganz anderen Label.
Das ist ja schon mal dazu gekommen, nämlich im Zweiten Weltkrieg. Weil ja das nationalsozialistische Deutschland tatsächlich ein Projekt der europäischen Einigung hatte, allerdings unter seinem Militärstiefel. Was natürlich, Armin sprach die Kollaboration in Frankreich an, was zwar Bündnispartner hatte, nicht nur Franzosen, auch also französische SS-Freiwillige und andere, Ukrainer, Litauer und andere, also auch gegen die Sowjetunion gerichtet, aber im Endeffekt hat es natürlich unter anderem deswegen nicht funktioniert, weil natürlich trotz der Existenz von Kollaborateursarmeen, Armeen im weiteren Sinne, also politischen und militärischen Armeen, die Mehrzahl der Bevölkerung überhaupt keinen Bock drauf hatte, sozusagen Europa unter dem deutschen Militärstiefel ausgerechnet geeinigt zu sehen. Gibt es solche Europakonzepte innerhalb der extremen Rechten? Ja. Weil die extreme Rechte eben plural ist. Es gibt Kräfte, Ich würde mal sagen, die Mainstream-Kräfte, unter anderem die parteiförmigen, sind mehrheitlich nationalstaatlich und zwischen EU-feindlich und EU-kritisch aufgestellt. Unter anderem deswegen, weil es für sie ein erfolgreiches Feld ist, weil da Sozialdemokraten, Liberale und Christdemokraten schon EU-freundlich sind, ist es erstmal ein politisches Herausstellungsmerkmal zu sagen, wir machen da nicht mit. Und ihr Leute, die ihr unzufrieden seid und die unter dem teuren Euro leidet, kommt zu uns, weil wir die sind, die das denunzieren, was die anderen alle mitmachen. Nichtsdestotrotz gibt es in den ideologischen Polen, ich spreche jetzt nicht von den Parteien, sondern von den Leuten, die Publikationen machen, die Ideologiearbeit machen, die Denkfabriken betreiben, gibt es eher an europäischen Konzepten orientierte Kräfte. Ich will zwei nennen. Ich schicke noch was voraus, weil ich gerade von ideologischen Polen spreche, also ideologischen Zentren, wo Ideologie ausgearbeitet wird. Die größeren Kräfte der extremen Rechten, Parteien, Bewegungen sind meistens Bündnisse. Das heißt, wir haben da unterschiedliche ideologische Pole, die historisch gewachsen sind, drin, die untereinander Kompromisse geschlossen haben, dass man sich nicht untereinander streitet, sondern gegen den Hauptfeind vorgeht. Zum Beispiel in Frankreich haben wir, ich nenne nur ein Beispiel, es gibt so 10 ideologische Pole, aber ich nenne nur ein Beispiel, ein Gegensatzpaar. Wir haben einen Flügel der extremen Rechten, der sagt, die französische Identität und die europäische kann überhaupt nur eine christliche und wenn möglich katholische sein. Und ohne Christentum geht die Essenz der europäischen Kultur verloren und es bleibt nichts übrig. Die Wurzel in der Konterrevolution gegen die französische Revolution, die auch eine klerikale Konterrevolution war. Es gibt eine andere Strömung, die es auch im deutschen Nationalsozialismus als Minderheitsströmung gab, die im Gegenteil Neuheidnisches und das Christentum grundsätzlich verwirft, die eine rechte Kritik am Christentum übt, um zu sagen, erstens, alle Menschen vor einem einzigen universellen Gott gleich, das geht gar nicht, das ist die Vorstufe zum Kommunismus, und zweitens, das Christentum ist ja auch semitischer Herkunft, also fremdrassischer Herkunft, also die Kritik, dass das Christentum sozusagen Gleichmacherei betreibe, früh- oder vorsozialistisch sei, die gab es auch in intellektueller Form, zum Beispiel bei Friedrich Nietzsche, der sagte, das war die Sklavenreligion im Römischen Reich, die das Reich niedergeworfen hat, die das Reich subversiv von innen ausgehöhlt hat. Das gab es im deutschen Nationalsozialismus auch, also diese Neuheiten waren zum Beispiel bei der SS stark vertreten. In Frankreich gibt es die als intellektuelle Strömung, also bei den SS-Fans gibt es die auch, aber es gab und gibt das, was man immer noch, obwohl das Phänomen inzwischen bei weitem beileibe nicht mehr neu ist, was man als neue Rechte, als Nouvelle Droite bezeichnet. Das kam in den 70er Jahren auf, beziehungsweise der wichtigste Gründerkern ist im Januar 1968 gegründet und ins Vereinsregister eingetragen worden, der GRES. GRES ist die Abkürzung für Forschungs- und Studiengruppe für die europäische Zivilisation, geleitet von dem berühmten Alain de Benoist, also der Familienname in zwei Wörtern, DE und dann Benoist wie B-E-N-O-I-S-T, und also der immer noch der Vordenker ist, auch 50 Jahre später, und die haben sozusagen in intellektueller Form diesem Neuheidentum nochmal ideologische Substanz gegeben. Die sind zum Beispiel, also das ist ein Beispiel für solche Strömungen. In den größeren Parteien, in den wahlorientierten Parteien, da besetzen die halt alle Positionen. Die einen geben die Zeitschrift für die Mitglieder raus und dann haben die anderen diese Webseite. Und auf den Wahllisten findet man dann auf Listenplatz 5 einen von dieser Strömung und auf Listenplatz 7 einen von jener Strömung. Das ist bei allen größeren rechtsextremen Parteien so. Beim Front National ist es ganz besonders stark ausgeprägt, weil es eine starke ideologische Pluralität gibt. Die ich zuletzt genannt habe, die man in den 70ern als Nouvelle Droite, als neue Rechte bezeichnet, man benutzt den Begriff immer noch, aber neu ist daran nichts mehr 40 Jahre später, die sind zum Beispiel sehr stark europaorientiert. Und die sagen immer, man muss an der Reichsidee arbeiten, auf EU-Ebene. Die sagen eben auch, es gibt sozusagen Identitäten, die eingewurzelt sind, die nichts mit dem Nationalstaat zu tun haben. Das interessiert die gar nicht, sondern die sagen, das ist Landschaft, das kann Region sein, das ist eben aber auch, also die sagen nicht mehr die weiße Rasse. Die haben die Leute, die später diese Gruppen gegründet haben, sagten in den 60er Jahren die weiße Rasse, als sie noch Apartheid Südafrika verteidigten. Aber als sie dann begonnen, intellektuelle Konzepte zu formulieren, da haben sie es dann halt Kultur genannt und nicht mehr weiße Rasse. Aber für die spielt sich das auf europäischer Ebene ab. Eine etwas jüngere Bewegung, die es auch in Deutschland gibt und mittlerweile auch in Österreich, die sogar in der Migrationskrise jetzt ziemlich, also auf aktivistischer Ebene was losmachen, das ist die sogenannte identitäre Bewegung. Die gibt es unter diesem Namen in Frankreich seit 2002, 2003, in deutschsprachigen Ländern eher seit 2, 3 Jahren. Also es gibt In Berlin gab es einen Ableger von den Identitären, es gibt in Wien einen. Die machen jetzt ein bisschen was los, indem sie so aufrufen, sich an die Grenze zu stellen und die Grenze dicht zu machen mit Demonstranten und so weiter. Die werden im Moment auch in diesem ganzen Querfrontspektrum kompakt und so wahrgenommen, weil sie eben solche Aktionen im Zusammenhang mit der Migrationskrise machen. Und die sind zum Beispiel sehr stark so, dass sie sagen, diese Nationalstaatsfixierung, die die alten Parteien machen, wie der Front National, das interessiert uns nicht, weil wir sind für sowas wie ineinander geschachtelte Identitäten, so wie die russischen Puppen. Die Region, die Nation, ja, aber nicht ausschließlich. Und dann Europa. Und die sagen tatsächlich ziemlich deutlich, dass Europa der weißen Rasse. Also aus unter anderem juristischen Gründen können sie jetzt nicht einfach sagen, für das Europa der weißen Rasse. Aber die nennen es die fleischlichen Solidaritäten, die Solidarité charnelle. Damit meinen sie ganz, ganz deutlich Rasse und rassische Abstammung und nichts anderes. Nichts anderes. Die sagen zum Beispiel, die Region ist wichtig, weil Leute, die eingebürgert werden, die werden jetzt vielleicht Franzosen, also aus ihrer Sicht Papierfranzosen, aber juristisch sind sie Franzosen. Sie werden aber niemals Elsässer oder Bretonen sein oder Basken, weil das hängt halt an der Folklore, das hängt auch an Sprachen, anderen Sprachen als Französisch. Und die beharren auch sehr stark auf der Bedeutung dieser europäischen Ebene. Also das gibt es. Ich würde aber sagen, die Wahlparteien zeichnen das nicht mehrheitlich aus. Die sagen zwar auch, wir sind für ein anderes Europakonzept, aber für die heißt es eher weniger EU und mehr Nationalstaat. Im Europaparlamentswahlkampf 2014 war das auch überall der Slogan. Weniger EU, mehr, ja, weniger EU, mehr Österreich. Weniger EU, mehr Niederlande. Weniger EU, mehr Freiheit. Zu der anderen Frage, der unaufgearbeitete historische Faschismus. Also natürlich bietet das mit eine fruchtbare Grundlage. In Deutschland ist es, glaube ich, tatsächlich ein bisschen ein Hemmschuh gegen die Entwicklung von offen rechtsextremen Kräften. Bei der AfD ist ja noch unentschieden, ob sie sich jetzt nur wirklich dazu bekennen will, eine rechtsextreme Partei zu sein, was sie ist, was sie spätestens seit dem Abgang von Bernd Lucke bis in die Führungsspitze hinein deutlich ist. Bei Bernd Lucke gab es noch so eine wirtschaftsliberale Elitenorientierung, wenngleich er auch rassistische Politik gemacht hat und natürlich Chauvinismus gegen Griechenland und so weiter. Aber spätestens seitdem dieser wirtschaftsliberale Lucke-Flügel abgesägt worden ist, ist es eine rechtsextreme Partei, die versucht, sich in der Dynamik zu platzieren wie der französische Front National. Aber sie will ja nicht so erscheinen. Sie will ja nicht so erscheinen, diese Partei. Aber was bis, zumindest bis zum Aufstieg der AfD, von dem man im Augenblick nicht weiß, bis wohin er gehen wird, so ein Hemmschuh war, der dafür sorgte, dass solche Parteien nicht so stark heranwuchsen, war, aber tatsächlich einerseits die gewisse historische Tabuisierung, dass man sagt, eine Partei, die so eine Dynamik entwickeln könnte, das ist schlecht, weil man die Erfahrung gemacht hat. Und das andere ist so ein Stabilitätsimperativ. Weil eben auch das rechtsverfasste oder rechtsdenkende Spektrum in der Gesellschaft eher sagt, lieber keine Abenteuer, das letzte Mal ist es uns auf die Schnauze gefallen. Das hängt auch in Deutschland, ist mit einer Erklärung meines Erachtens von so einem gewissen Nationalpazifismus, wo auch deutlich nationalistische Leute sagen, lieber keinen Krieg, weil das letzte Mal hat es uns geschadet. Das letzte Mal haben deutsche Häuser gebrannt. Also deswegen lieber keinen Krieg, weil Deutschen sind die Opfer. Also sozusagen, es gibt so eine Ablehnung von Abenteuern, unkontrollierbare Dynamik, kriegerischen Abenteuern, bis hin in ein deutlich autoritäres Spektrum, was rassistisch ist, was nationalistisch ist, weil sie halt sagen, ja, die Geschichte hat uns gelehrt, manche Exkursionen in der Geschichte sind uns auf die Füße gefallen. Der Staat oder die zentralen staatstragenden politischen Kräfte, die konnten das lange steuern. Manchmal machen sie die Schleusen auf. Man konnte das deutlich beobachten. Anfang der 90er Jahre gab es diese unsägliche Asyldebatte, also die letzte große Kampagne gegen das Asylrecht. Im Moment ist ja das politische Establishment ein bisschen gespalten und Angela Merkel positioniert sich jedenfalls anders als die Regierungsspitze in den frühen 90er Jahren. Und sie kriegt auch mächtig Kritik aus den eigenen Reihen und natürlich auch von rechts. Da bei der Asyldebatte 1991 bis 1993, die ja begleitet war von 10.000 rassistischen Straftaten, im Jahr 1992 gab es 18.000 mit dem Rassismus zusammenhängende Delikte, also von Propagandadelikt, von der Beleidigung, vom Flugblatt, von der Volksverhetzung bis zum Mord. Mordversuch in Rostock, Mord in Mölln. In diesem Zusammenhang hat er damals fast die gesamte politische Klasse gesagt, ja, es kommen zu viel, ja, wir werden überschwemmt, ja, wir müssen die Schleusen dicht machen, ja, wir müssen das Grundgesetz ändern, restriktiv. Das hat Schleusen aufgemacht. Damals sind rechtsextreme Parteien in die Parlamente gespült worden, die haben die Welle nicht ausgelöst. Ausgelöst hat sie mit die SPD, unter anderem einer der ersten, der nach der Wiedervereinigung gesagt hat, das Asylrecht muss eingeschränkt werden, war perverserweise ein gewisser Oskar Lafontaine, sage ich nur dazu, im August 1990 mit den Roma in Lebach im Saarland und seinem Vorstoß Anfang August 1990, aber Klammer zu. Und die CDU hat es dann richtig generalstabsmäßig eingepeitscht, Volker Rühe, CDU-Generalsekretär, Ex-Kriegsminister, hat einen Brief an alle Kreisverbände der CDU geschrieben, überall in allen Kommunalparlamenten, in allen Kreistagen, fragt ihr, was kosten uns die Asylanten? Die haben das richtig durchgezogen als generalstabsmäßige Kampagne. Damals wurden die Rechten, die Rechtsextremen, die das nicht ausgelöst hatten, wie das Fettauge auf der Suppe nach oben gespült. Die Republikaner kamen in den Landtag in Bad Württemberg mit über 11%, mit 11% am 5. April 1992. Die DVU kam in den Landtag in Schleswig-Holstein. Die Staatsmacht hat es aber noch steuern können, weil die haben das danach wieder zurückgefahren. Sie haben es zurückgefahren, indem die Staatsmacht signalisiert hat, jetzt haben wir das Grundgesetz geändert, jetzt ist aber Schluss mit lustig, jetzt machen wir auch mal ein paar Verbote von Nazi-Gruppen. Die Staatsmacht hat es gesteuert, indem sie gesagt hat, die Parteien, die hier aus der Reihe tanzen, die kommen uns in den Verfassungsschutzbericht. Das stigmatisiert Parteien und das heißt auch, zum Beispiel Polizisten oder andere Beamte können Berufsverbot bekommen, theoretisch. Die Staatsmacht hat es damit wieder gesteuert und die Republikaner krachten ab der Europaparlamentswahl im Juni 1994 wieder in den Keller. Ich weiß nicht, ob sie es lange noch steuern, weil es gibt jetzt auch Krisenprozesse. Ich meine, es gibt die Wirtschaftskrise drumherum, die vielleicht irgendwann Deutschland einholt. So, also Deutschland ist insofern wirklich ein Sonderfall, weil es tatsächlich, also einmal tatsächlich eine starke Präsenz von historischer Aufarbeitung und von Narzissmus war schlecht in der Öffentlichkeit gibt und auch starke Gegenkräfte gibt. Gegen den Wiederaufkommen solcher Tendenzen, weil es aber auch diese Stabilitätsvorstellung gibt, in der Elite und auch in großen Teilen der Bevölkerung. Frankreich und Österreich sind anders, weil diese Länder, wie du richtig sagst, sich als Opfer bezeichnet haben. Österreich hat gesagt, wir sind das erste Opfer des Nationalsozialismus gewesen durch den Anschluss im März 1938. Okay, 300.000 Wiener auf dem Heldenplatz haben es damals anders gesehen, aber die Hitler dort begrüßten, aber die Nachkriegsmehr war, Österreich war Opfer und nur Opfer. In Frankreich eben ähnlich, der Gaullismus sagt, ganz Frankreich war in der Résistance. Also es war nicht nur eine verschwindende Minderheit, am Schluss waren 4 Millionen Leute in der Résistance. Am Schluss, es gab, wie du richtig sagst, natürlich die Kehrtwende. Stalingrad hat die Leute ermutigt und vor Stalingrad waren die Leute viel verängstigter und vereinzelter. Aber es gab von Anfang an Widerstand, der aber minoritär war, der dann immer breiter wurde. Aber was der Gaullismus damit gemacht hat, ist also einerseits, dass er die Kollaboration, die ihrerseits einen Millionenanhang hatte, die ihrerseits eine Massenkraft war, unter den Teppich kehrte und auch Leute wurden wieder eingemeindet. Maurice Papon, der judendeportierender Generalsekretär der Präfektur in Bordeaux war von 1942 bis 1944, wurde unter de Gaulle Polizeipräfekt, also Polizeipräsident von Paris, wo er ein neues Massaker angerichtet hat, also die Juden hat er in Anführungszeichen nur deportiert, massakriert haben sie andere, aber er wusste natürlich, was Sache war. Und am 17. Oktober 1961 hat er 300 Algerier mitten in Paris ermorden lassen bei einer Demonstration im Algerienkrieg. Das heißt, er hat es sich nicht geändert. Aber natürlich gibt es einen fruchtbaren Boden mit ab. Es ist aber nicht der einzige, weil der historische Faschismus auch nicht der einzige Resonanzboden ist. Die extreme Rechte hatte, als sie mit der Gründung des Front National sozusagen wieder einen organisatorischen Aufschwung nahm, hatte zwei Resonanzböden. Das eine war der historische Faschismus, das zweite waren die Kolonialkriege, insbesondere der Algerienkrieg. Und das, die Furche, der das folgt, das ist nicht nur die des historischen Faschismus, weil im Zusammenhang besonders mit dem Algerienkrieg auch viele Leute, die vorher in der Resistance waren, sich nach rechts radikalisierten, weil die sagten, unser Land ist bedroht. Und diese Furche ist, glaube ich, noch stärker und ist präsenter noch. Und jetzt die dritte Schicht ist natürlich die soziale Krise und das Einbrechen von anderen politischen Kräften und die Blamage, insbesondere in der Sozialdemokratie, an der Regierung. Das treibt denen nochmal Kräfte dazu, die weder mit dem historischen Faschismus und was zu tun haben, noch mit den Kolonialkriegen. Aber für die Aktivisten, sozusagen die früheren Sedimentschichten, wo sich Leute als Aktivisten sozusagen betätigt haben, die kommen aus diesen Hintergründen, also historischer Faschismus, Kollaboration und dann aber auch die Kolonialkriege. Da sind zwei Fragen.
Hallo, ja, es gibt ja in zum Beispiel Griechenland ein Regierungsbündnis zwischen einer eher ja, stark linken Partei und der von Ihnen schon angesprochenen Partei der Goldenen Morgenröte.
Nein, mit ANL. Die Goldene Morgenröte ist nicht in der Regierung.
So,
die Führung
okay.
sitzt sogar
dann
im Knast.
Dann habe ich das jetzt nur durcheinander gewürfelt.
Rechtsnationale Partei.
Okay, aber dennoch wäre meine Frage, ob solche Bündnisse zu befürchten sind oder ob irgendwo in Europa es in ja, so eine Richtung halt geht.
Okay.
Ja, ich möchte anschließen. Sie hatten schon einiges zur AfD gesagt. Der ehemalige stellvertretende Parteivorsitzende Olaf Henke hat ja jetzt die Alpha-Partei gegründet. Wie wäre die einzuschätzen? Und das Zweite wäre, es gibt 2013 neu gegründete Partei in Deutschland, Deutsche Mitte, Christoph Hörstel. Inwieweit sind die extrem konservativ? Sind die chauvinistisch? Oder muss man die schon als rechtsextrem einschätzen?
Ich kenne Christoph Hörstel als sogenannten Journalisten. Ich kenne jetzt die Partei nicht so. Aber die Frage nach Christoph Hörstel schließt schon auch nach der Querfront an, weil er schon auch jemand ist, der stark in so Querfront-Medien im Internet aktiv ist und sozusagen da seine Pseudo-Gesellschaftskritik absondert auf eher verschwörungstheoretischer Grundlage. Also die Frage ist ja schon ein bisschen die, wie sich Querfronten bilden. Also wie gesagt, in Griechenland ist es kein Bündnis von Syriza mit der offenen Nazi-Partei, mit der Goldenen Morgenröte, sondern mit der Partei der unabhängigen Griechen, ANL, die jetzt, also sagen wir mal, wenn Goldene Morgenröte einer größeren NPD ähnelt, dann würde die ANL irgendwo zwischen CDU und AfD stehen. Also sozusagen Leute, die schon sozusagen eher rechte nationalistische EU-Kritik üben, die jetzt aber keine offenen Faschisten sind und jedenfalls da nicht rein geraten wollen würden, nicht da nicht mit identifiziert wollen würden. Das haben wir eine Partei, die homophob ist, die nationalistisch ist, die rassistisch ist, was allerdings die Regierung nicht daran gehindert hat. Also Syriza koaliert mit denen. Ich habe auch meine Kritik dran, wobei es halt Syriza sagt, das war alternativlos, aber immerhin in den Anfangsmonaten hat die Syriza-Regierung sich in Einwanderungsfragen anständig verhalten. Sie haben gesagt, wir machen die Abschiebeknäste dicht, obwohl sie diese Partei in der Regierung hatten. Dann hat die EU es verhindert, die EU mächtig Druck gemacht, aber de facto hat Griechenland die Leute rübergelassen, die über die Inseln kamen. So kam es ja zur Eröffnung der Balkanroute und dass die Leute in Bewegung kamen. Und sie haben aber, also Griechenland hat nicht nur gesagt, wir winken die Leute durch und die gehen dann weiter in die Kernländer der EU, sie haben auch zum Beispiel gesagt, ausländische Kinder, die in Griechenland geboren sind, kriegen die griechische Staatsbürgerschaft. Also sie haben schon auch gesagt, für das eigene Land, für die Leute, die jetzt hier sind, migrantische Herkunft, ja, dann sind halt die Kinder Griechen. Das ist, was ja auch den Leuten die Lebensperspektive in Griechenland eröffnet. Also dieses Fenster schließt sich auch wieder und die Syriza-Regierung oder Syriza-geführte Regierung wird da auch immer konservativer. Aber sagen wir mal, ich habe meine Kritik an dieser Koalition. Querfront ist für mich insofern nochmal was anderes, als es jetzt Querfront im engeren Sinne nicht eine ist mit Nationalkonservativen, sondern tatsächlich mit Faschisten. Also mit Kräften, die eine gefährliche Dynamik auch unter Einsatz sozialer Demagogie entwickeln können. Und wo eben verschwimmt, was ist links und was ist rechts. Was ja der historische Faschismus versucht hat. Einige Gründer der nationalfaschistischen Partei in Italien waren frühere Sozialisten. Das war bei der NSDAP nicht der Fall, aber sie hat eben auch stark diese soziale Demagogie in den Vordergrund gerückt. Das Rot in der Fahne, das Sozialistische im Namen und Arbeiter im Namen. Weil das Besondere am Faschismus war ja, dass er in einer aufgewühlten, krisenhaften Nachkriegsperiode kam und versucht hat, von der Form her die Arbeiterbewegung zu kopieren, um diese soziale Dynamik aufzufangen, aber den inhaltlichen Kern rauszunehmen, also die Klassenanalyse kaputt zu machen. Aber die sozusagen das ist, was die Dynamik von Faschismus ausmacht. Und eine solche Dynamik hat jetzt irgendwie eine nationalkonservative Partei nicht unbedingt. Was nicht heißt, dass die ANL nicht gefährlich ist. Sie hat eine starke Basis in der Armee, deren Chef ist auch Verteidigungsminister, das heißt Verteidigungsminister in einem Land, wo die Armee Tradition hat, die in die Obristendiktatur, in die Militärdiktatur 1967 bis 1974 zurückführen. Also das ist keine ungefährliche Nummer, aber sagen wir mal Querfront, wo die Gefahr ist, dass verschwimmt, was ist links gesellschaftsverändert und was ist faschistisch, gibt sich aber revolutionär oder gesellschaftskritisch. Querfront ist nochmal ein bisschen was anders. Also meine Befürchtung ist, dass sowohl solche Bündnisse als auch Querfront und was von mir aus noch als Grauzone dazwischen ist, dass es alles zunehmen wird. Das war ja auch nicht die erste sozusagen Links-Rechts-Regierung, also es gibt diese Regierung Syriza ANL, es gab und gibt wieder in der Slowakei unter Tiso Robert Tiso heißt er, glaube ich, diesem Sozialdemokraten gab es eine Regierung, also der regiert jetzt gerade wieder, glaube ich, aber er hatte in den späten 2000er Jahren eine Regierungskoalition mit der Slowakischen Nationalpartei, die eine rechtsextreme Partei ist, die mit auf diesem Ticket mit Front National, Lega Nord, Schwedendemokraten und FPÖ kandidierte zum Europaparlament. Die sind nur nicht reingekommen, die haben 3,5% bekommen, sind rausgeflogen. Aber also die, solche Bündnisse gab es schon. Die sind in Osteuropa etwas leichter, weil es dort eben deswegen, weil die Staatsmacht früher sich auf den real existierenden Sozialismus bezogen hat, weil es da eben zum Teil Konfusionen gibt nach dem Motto, was ist links nicht dahin zurück, was sozusagen das alte System war, was eben viele, auch jüngere Leute nicht mehr haben wollen. Aber durch die soziale Krisenhaftigkeit und auch durch die Dominanzpolitik Deutschlands, die ja dafür sorgt, dass wieder in kleineren Ländern sich sozusagen Bündnisse auf nationaler Grundlage gegen den Hegemon Deutschland bilden, da werden solche Bündnisse, da wird die Versuchung solcher Bündnisse zunehmen. Also zum Beispiel in Frankreich gibt es einen sehr prominenten Wirtschaftsökonomieprofessor, den Jacques Sapir, Sapir wie ein Tapir, also S-A-P-I-R. Das ist ein Keynesianer, aber gleichzeitig ein Wladimir Putin-Freund, was ja bei den Rechten gut angesehen ist. Also ein Typ, der eigentlich für starke Staaten steht, die in die Wirtschaft eingreifen. Und der schlug allen Ernstes im vergangenen Jahr 2015 vor, man müsste doch ein Bündnis aus Linken, also EU-feindlichen Gaullisten und dem Front National bilden, um gegen den Euro Stellung zu beziehen. Und da wurde dann auch in Interviews gefragt, ja, aber was ist mit dem Front National, wo er dann auch loslegt und sagt, die sind aber gar nicht mehr faschistisch. Und mit dem Generationswechsel von Jean-Marie Le Pen zu Marine Le Pen hat sich auch viel geändert bei denen. Vom Lack her, ja, also von der Rhetorik, vom Auftreten ein bisschen. Und meine Befürchtung ist, dass je mehr Deutschland eine Hegemonialstellung in der EU einnimmt, die wird ja im Moment ein bisschen kaschiert, aber in der Griechenland-Krise 2015 trat die sehr deutlich und brutal zutage. Und je mehr auch Kräfte wach werden, die jetzt die Krise nicht unbedingt als dem Kapitalismus als solchem geschuldet, sondern als Deutschland oder der EU geschuldet wahrnehmen, desto mehr wird die Versuchung solcher Bündnisse zunehmen. Das ist gekoppelt damit, dass auch Querfront-Phänomene zunehmen. Das hat wiederum was zu tun mit Inhalten, die breit rumwabern, insbesondere im Internet, und die zu dem beitragen, was ich frei nach George Lucas als Zerstörung der politischen Vernunft oder überhaupt Zerstörung der Verstehbarkeit der Welt bedeuten würde. Verschwörungsscheiß im Internet, wo jedes Gerücht irgendwie mit allen möglichen wirren, falschen und wahren Informationen zusammengekoppelt wird, um sozusagen daraus in wirren Konstruktionen sozusagen alles, was an gesellschaftlicher Krisenhaftigkeit da ist, auf willentliches Handeln einiger weniger verkommener Subjekte oder Teilschaften zurückzuführen. Das trägt Christoph Hörstel sehr dazu bei, hat er nicht Schall und Rauch TV auch mitgemacht, also bei solchen Medien, der tritt unter anderem bei Kompakt TV auf, KenFM, die sind zerschritten mit Kompakt, aber die tragen auch dazu bei. Also sozusagen diese ganze Querfront-Suppe, das ist natürlich, also das kann solche Bündnisse begleiten gegen den Euro. Das können zwei verschiedene Phänomene sein, die parallel zueinander laufen, also Querfront eher als sozusagen Inhalt, der irgendwie wabert und suppt im Internet und die Köpfe vernebelt, und gleichzeitig irgendwie parteipolitische Bündnisse, die halt sagen, Hauptsache gegen die EU und Hauptsache gegen Deutschland. Mit Linken und Rechten, wo man nicht den Kapitalismus in Frage stellt, sondern alles sozusagen nationalstaatlich durchdekliniert. Das sind tatsächlich Gefahren, die auf uns, die akut sind und die meines Erachtens zunehmen und nicht abnehmen werden.
Wenn man deutsche Politiker manchmal ihre Sachzwänge durchsetzen hört, gibt es öfter den Satz, ja, dieses Thema dürfen wir nicht den Rechten oder den Extremisten überlassen. Und ich hatte von anderen europäischen Staaten wenig Überblick. Ich bin quasi damit aufgewachsen, dass dieses Extremismus-Dogma ein durchgesetztes bürgerliches Prinzip ist, aber nach dem, was du erzählst von anderen Staaten, scheint mir das gar nicht so normal zu sein. Ist da Deutschland der einzige Staat, der so auf diesen Trumpf setzen kann, dass man den nationalen Konsens über so eine Mittendefinition in Abgrenzung zu jeder Sorte Extremismus vereinfacht auch veröffentlichen kann? Oder gibt es da andere Staaten auch, die eher auf dieses Mittenkonzept setzen?
Das gibt es natürlich überall in den bürgerlichen Eliten, aber tatsächlich gibt es sozusagen diese starke Hegemonie, dieses starke Vorherrschen des solchen Diskurses, der sagt, die Mitte ist gut und alles, was an den Rändern über den Verfassungsbogen hinaus wächst, ist Ursache der Probleme. Das hat sich tatsächlich in Deutschland so durchgesetzt wie nirgendwo sonst. Also in Frankreich spricht man auch in der Regel nicht von Extremismus, oder gut, manche bürgerlichen Eliten tun das, aber man spricht, die radikale Linke heißt extrem gauche, also äußerste Linke, was aber erstmal nur eine Standortbeschreibung ist. Die neofaschistische Rechte nennt man extrem droite, also extreme Rechte, was auch erstmal eine Zustandsbeschreibung ist. Die ist die äußerste Rechte, also was am weitesten rechts ist. Es gibt natürlich konservative Politiker, die das gleichsetzen. Zum Beispiel, wenn man sagt, Konservative sind in Versuchung, sich mit dem Front National zu verbünden, dann antworten sie, ja, aber es gibt ja auch die extreme Linke und die Sozialdemokratie ist ihrerseits nicht klar, wie sie es mit dieser extremen Linken hält. Aber das ist ja sozusagen offen politisch interessengeleiteter Diskurs, aber sozusagen als akademisch ernstzunehmende Theorie, als auf breiter Front Bewusstseins, bildendes Phänomen, dass irgendwie diese beiden Extreme gleichzusetzen seien, das gibt es nicht. Sondern man spricht davon völlig unabhängig voneinander, wenn man sagt, die äußerste Linke und die äußerste Rechte. Da ist dann aber schon der Begriff links oder rechts dominierend und nicht das Äußerste. Also man sagt extreme Rechte, man sagt nicht Rechtsextremismus, weil Extremismus auf die Extremismustheorie verweist. Also die wurden natürlich auch in Frankreich bei manchen adaptiert. Und es gibt auch in Frankreich Leute, die, was weiß ich, das Extremismusproblem daher herleiten, dass das Eingreifen der Massen in die Politik und die damit zusammenhängende, unkontrollierte, irrationale Leidenschaft das Problem gewesen sei. Und dass ja doch alles beim Guten geblieben wäre, wenn die Massen passiv geblieben wären und die Elitenpolitik gemacht hätten. Das ist zum Beispiel François Furet zu verdanken, eine solche Weltsicht in Buchform. François Furet war ganz früher mal ein Kommunist, der dann abgeschworen hat, und die Abschwörenden sind oft die Schlimmsten, und der dann eine Theorie zur Französischen Revolution entwickelt hat, die darauf hinausläuft, zu sagen, dass die Massen mit all ihrer Irrationalität und Leidenschaft in die Politik eingegriffen haben. Das hat uns den Terror eingebracht. Das hat uns den Terror eingebrockt. Die Guillotine und das Verdächtigengesetz und die Gefängnismassaker 1792 und so weiter. Also das ist ja sozusagen die ideologische Basis dieser Extremismustheorie. Oder der Totalitarismustheorie. In Deutschland ist es besonders stark durchgesetzt, weil es eben einerseits von bürgerlicher und konservativer Seite auch einen Wunsch gab, sozusagen tatsächlich einem Neuaufkommen des Nationalsozialismus den Riegel vorzuschieben, weil das wollten die Eliten dann nicht, weil es ja tatsächlich den deutschen Eliten nicht gut bekommen ist und der deutschen Bevölkerung auch nicht oder noch weniger. Aber noch weniger als den Eliten, die nach 1949 schnell wieder aufgestellt waren. Aber gleichzeitig war es ja so, dass man das dann auch sofort gegen den Marxismus und gegen den östlichen Block und gegen die DDR richten wollte. Und dafür war die Totalitarismustheorie das geeignete Mittel, das prägnante Mittel. Und das wurde dann auch schnell durchgesetzt, weil ja die BRD, weil Westdeutschland dann dieser antikommunistische Frontstaat im westlichen Block war. Was immer man jetzt von dem, was im östlichen Block lief, hält, also wo ich auch meine Kritik dran hätte im Übrigen. Aber in Frankreich und in Italien war das nicht in vergleichbarer Weise möglich, weil in Frankreich und in Italien war die Kommunistische Partei nach dem Zweiten Weltkrieg die stärkste Partei. In Frankreich hatte die Kommunistische Partei 1946 auf ihrem Höhepunkt 28,6% der Stimmen. Das heißt, da war es nicht möglich zu sagen, es gibt diesen Extremismus und die KP ist das gleiche wie der Faschismus. Da hätten die Leute gesagt, hier geht's noch, brennt's im Oberstübchen. Und das wäre natürlich die richtige Antwort gewesen. Also die KP hatten die kommunistischen Parteien hatten dieses Prestige aus der Resistance. Und auch die UdSSR hatte das, wenn man gesagt hat, Stalin hat Hitler besiegt. Also dass da manches Problematische eingeschlossen war und dass man manches beim real existierenden, also beim real an der Macht befindlichen Stalinismus hinterfragen musste, steht in einem anderen Kapitel, dass man da hätte mitbrechen müssen früher, ist schon auch meine Meinung, also meine Auffassung, dass man mit dem Stalinismus hätte wesentlich früher brechen müssen, aber nichtsdestotrotz, dass es Bullshit ist, die Theorie, dass die KP die ja gerade im antifaschistischen Widerstand eine herausragende Rolle gespielt hat, dass das dasselbe sei wie der Faschismus, das bleibt eine richtige Aussage. Und da hätten sich die Leute in Frankreich und Italien in den Kopf gelangt. Und wenn ihnen jemand gesagt hätte, hier, die Roten und die Braunen, das ist dasselbe, dann hätten die gesagt, hier, hier. Und in Westdeutschland stand es in jedem Schulbuch. Also auch mit dem Ding, die KPD und die NSDAP haben gemeinsam die Parlamente in der Weimarer Republik lahmgelegt und halt den ganzen Herleitung und dem ganzen Gesumst drumherum.
Sagen, dass wir die große Runde damit schließen.
Es sei denn, es hat jemand noch eine dringende Frage?
Es gibt noch dringende Fragen, genau.
Oder Widersprüche. Oder.
Genau. Naja, aber du bist ja auch noch ein bisschen im Moment hier. Irgendwie
ja, ja, wir können das beim Bier, genau, bei Bier weiter.
Beim Bier oder beim Wein noch austragen.
Ganz genau.
Und ich hätte noch eine Bitte, was ich vorhin vergessen habe. Wir haben hier vorne Teilnehmerlisten von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich wäre total glücklich, wenn die Leute, die hier sind, die sich noch nicht eingetragen haben, sich da eintragen würden. Und ansonsten, ja, vielen Dank an Bernhard Schmidt und an euch.
Vielen Dank euch.
Genau.
Jetzt gehe ich mal kurz auf Toilette. Wo ist denn die Toilette?
Hier.